ARD.
Hi, mein Name ist Maike Zumhoff, Wissenschaftsjournalistin, und ich liebe es, mir über alles und nichts, manchmal auch zu viele, Gedanken zu machen. Heute, warum brauchen wir Vorbilder? Mir ist letztens was unglaublich Peinliches passiert. Ich stehe an der Ampel und da treffe ich zufällig auf die Schulklasse von meiner mittleren Tochter. Die waren gerade alle mit ihrer Lehrerin unterwegs, um Verkehrsregeln und Verhalten im Straßenverkehr zu üben. Und ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, es ist super eng. Alle Kinder drängen zum Kinderwagen, um den kleinen Bruder noch mal eben kurz anzutatschen. Aber die Lehrerin, die will eigentlich nur schnell weiter. Also long story short, ich störe. Meine Ampel wird grün, ich sage also noch so ganz schnell tschüss, drehe mich um, schieb den Kinderwagen auf die Straße und realisiere in genau dem Moment, die Ampel ist schon wieder rot. Aber ohne zu zögern, renne ich einfach schnell rüber und zack, hinter mir schreien sofort 27 Erstklässler. Emmas Mama geht bei Rot über die Ampel. Oh nein, Kacke. Bitte schön, das schlechte Vorbild auf dem Silbertablett serviert.
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Ich merke, wie ich mich auf dem Heimweg echt schäme und das Gefühl auch irgendwie nicht beiseite schieben kann. Das war falsch. Und was denkt jetzt die Lehrerin über mich? Erzählen die Kinder das vielleicht auch zu Hause? Und warum ist mir das eigentlich so verdammt wichtig? Wie groß ist eigentlich mein Einfluss als Mutter? Also, was passiert, wenn ich mal nicht 24/7 ein gutes Vorbild für meine Kinder bin? Bin ich dann vielleicht sogar schuld dran, wenn sie später irgendwann mal unterm Auto landen? Und was passiert, wenn die älter werden und sich vielleicht falsche Vorbilder suchen? Mein größter Albtraum wäre, glaube ich, dass sie irgendwelchen Nazi-Influencern im Internet verfallen, Magersucht, Challenges mitmachen oder irgendwie sowas. Also meine Frage ist, wie entstehen Vorbilder und woher nehmen sie ihre Bedeutung für uns?
Ich beschäftige mich mit der Rolle von Vorbildern. Ich beschäftige mich damit unter anderem in der Rolle, die die Imitation spielt, wie Kinder anfangen zu imitieren, wen sie unter Umständen mehr oder weniger imitieren, dass sie manchmal einfach alles nachmachen oder manchmal sehr selektiv Dinge imitieren.
Das ist mein Gesprächspartner für diese Folge, Moritz Daum, Professor für Entwicklungspsychologie an der Uni Zürich. Und er sagt, wir müssen die Geschichte ganz vorne beginnen, wenn wir verstehen wollen, wie Vorbilder entstehen. Fakt ist, wir Menschen lernen primär durchs Nachmachen. Da sind wir noch ganz Affe. Aber wir wählen aus, wen wir nachmachen und wen nicht. Und das hat mich jetzt echt richtig überrascht, und zwar schon mit 14 Monaten. Also mit einem guten Jahr ist es kein blindes Folgen mehr, sondern das ist eine Entscheidung. Bekannte, sympathische und besonders kompetente Personen, die werden da klar bevorzugt. Und Menschen, die sich tollpatschig anstellen oder vielleicht sogar gemein vorher waren, die werden kaum oder gar nicht imitiert. Das zeigen die Studien von Moritz Daum. Sagt das nicht eigentlich auch schon wieder was über unsere Grundintention aus? Nachmachen, imitieren, das hat eine Handvoll ganz wichtiger Funktionen für uns Menschen. Natürlich ganz vorne mit dabei, wir lernen Neues. Aber es gibt auch noch eine unausgesprochene Botschaft dabei. Und die lautet, hey, ich mag dich, ich finde dich und das, was du tust, super und ich würde ganz gern dazugehören.
Das findet man auch im Erwachsenenalter etwas subtiler. Man spricht von dem sogenannten Chamäleon-Effekt, dass gerade Personen, die sich sympathisch sind, wenn sie sich gegenüber sitzen oder nebeneinander in der Vorlesung sitzen, dass sie ähnliche Körperhaltungen einnehmen. Dass sie zum Beispiel beide die gleichen Armhaltungen, die gleichen Bewegungen machen, was eine Form der Sympathie ausdrückt, ohne dass man das vielleicht ausdrücken möchte.
Und genau diese Sympathiegeschichte, die wird mit den Jahren etwas immer Größeres, etwas immer Wichtigeres, denn dann kommt die Pubertät. Wenn wir im Leben eine Phase des Umbruchs durchleben, sagt Daum, dann wechseln wir in dieser Phase auch meistens unsere Vorbilder. Und ich meine, wenn es einen fetten ersten Umbruch im Leben gibt, dann ist es eben die Pubertät. Alles, was bisher richtig und falsch war, gerät ins Wanken. Und Jugendliche suchen nach Halt und Orientierung.
Dass sie sich die Frage stellen, wer bin ich, wer werde ich sein? Und sich orientieren an anderen. Dass sie also gucken, okay, ich möchte zu denen gehören. Das heißt, ich mache das auch. Ich nutze diese Gruppe als Vorbild und möchte dazugehören. Und diese Zugehörigkeit oder das sich zugehörig fühlen wollen, gibt eine Orientierung. Und das hilft quasi bei der Entwicklung der eigenen Identität und zur Beantwortung der Frage irgendwann, die man sich stellen kann, wer bin ich, dass man weiß, okay, ich bin die Person, ich habe diese Werte, ich trage gerne diese Klamotten, ich höre gerne diese Musik, ich stehe hinter dieser Partei, ich mache gern diesen Sport.
Rockmusik, schwarze Kleidung, Festivalbänder am Handgelenk und ziemlich löchrige Schuhe. So könnt ihr euch ungefähr diese nach Orientierung suchende Version von mir vorstellen. Und die bin ich ja jetzt nicht mehr. Also zumindest nicht mehr so krass. Vorbilder und Identität, Zugehörigkeit, das ist alles ein fließender Prozess, sagt Daum.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass man sich die eigene Identität auch erarbeitet. Also, dass man auch reflektiert. Ich finde jetzt diese Gruppe gut, jetzt bin ich 2 Jahre älter. Jetzt habe ich da irgendwie die andere Musik gehört. Die finde ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, viel besser. Dass man das dann anfängt zu hinterfragen und seine Identität verfeinert. Sodass sich das dann in so einem spiralförmigen Prozess, man dazu kommt, sich die eigene Identität zu erarbeiten.
Die eigene Identität zu finden, ist harte Arbeit. Individuum oder Herdentier. Und um die Balance zwischen beidem zu finden, brauchen wir Vorbilder und vor allem Reflexion. Und hier kommt der Erziehungsauftrag. Denn blindes Übernehmen und nichts zu hinterfragen kann saugefährlich sein, je nachdem, an wen man gerät. Denn in unseren Zeiten werden Vorbilder natürlich zu Geld gemacht. Influencer, Follower, Motivationscoaches, das alles spielt mit unserem tiefen Streben nach Halt und Orientierung. Und das wissen nicht nur die, die Geld machen wollen, sondern auch die, die dich in ihren Dogmatismus reinziehen wollen. Also hinterfragen, reflektieren, sich selbst auch mal Fehler eingestehen, zu sagen, du, ich bin gerade bei Rot gegangen, das war echt richtig falsch. Sorry, kannst du dir vielleicht auch denken, warum das so falsch ist? Genau darauf kommt es an. Und dazu gibt es eine ganz interessante Theorie, von der mir Moritz Daum erzählt hat. Das ist das Good Enough Parenting, also gut genug zu erziehen, also ausreichend gute Eltern zu sein. Es geht darum, nicht nach Perfektion zu streben, sondern nach Zufriedenheit. Und wenn euch das Konzept interessiert, dann schaut einfach mal in unsere Shownotes, weil da verlinken wir euch die Folge zur Rolle von Vorbildern aus der Arte-Doku-Reihe Kids. Moritz Daum ist da unter anderem auch mit dabei und ich fand die echt super spannend. So, will ich meinen Kindern also helfen, später gute Vorbilder zu finden, dann, sagt Daum, muss ich ihnen in ihrer Kindheit möglichst einen Rucksack mit kritischem Denken, einem Wertesystem und mit sicherer Bindung packen und mitgeben.
Und dann kann es sein, dass man da zwischendurch mal ein bisschen asozialer wird als Jugendlicher. Das wird man, glaube ich, automatisch. Aber dass diese Grundhaltung dann doch eben vorhanden ist und stabil vorhanden ist.
Mit 14 Monaten wählt man gut über böse. Mit 14 Jahren plötzlich nicht mehr. Ja, manchen fällt es halt leichter, da wieder rauszukommen und manchen nicht. Welche Bedeutung haben Vorbilder also für uns? Die Antwort ist eine ganz essentielle. Sie zeigen uns eine Richtung, sie geben uns Halt und Orientierung und sie helfen uns bei der Frage aller Fragen, wer bin ich? Wer will ich sein? Aber mir bleibt da noch eine Frage, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mich relativ schwer damit, mein persönliches aktuelles Vorbild, eine Heldin, ein Leitbild, Idol, Mentor oder Influencer oder sowas zu benennen. Teenie-Vorbilder, die gab es genug. Genauso wie bei Carsten, als wir darüber gesprochen haben, der sofort eine Geschichte von irgendeinem muskulösen DDR-Sportler auspackt, den er in seiner Jugend immer nachgeeifert hat. Aber ich interessiere mich vielleicht mal für eine Biografie von irgendjemandem oder ich bewundere die Lebensläufe besonders starker Persönlichkeiten, aber Vorbilder würde ich das jetzt eigentlich nicht direkt nennen. Es sind eher sowas wie Kleinigkeiten, die ich mir abgucke. Das ist die Schwiegermutter, die jedes Missgeschick immer weglacht oder mein Papa mit seinem Sinn für Gerechtigkeit oder meine Mama mit ihrer Anpacker-Mentalität. Und Moritz Daum sagt, das hat einen Grund. Je öfter wir Vorbilder gewechselt haben, also je älter und reflektierter wir werden, umso mehr entfernen wir uns von konkreten Idolen.
Ja, im Erwachsenenalter kann man sich ja auch Vorbilder nehmen aus der Vergangenheit. Oder auch abstrakte Vorbilder nehmen, mehr so im Sinne von, wer möchte ich denn sein? Wie möchte ich denn sein? Das heißt, man wird sehr viel differenzierter. Und irgendwann ist man, glaube ich, auch so weit, dass man einfach ein abstraktes Vorbild haben kann. Sagt, ich möchte mich dahin entwickeln, ohne dass ich das konkret an einer Person festmachen kann.
Das erklärt jetzt also, warum mir keine direkten Vorbilder mehr einfallen. Ja, jetzt muss ich also nur noch dafür sorgen, dass auch meine Kinder ihren Weg durch den Vorbilderdschungel genauso gut und sicher finden können. Und ob ich in ihrer Kindheit mal vor ihrer gesamten Schulklasse bei Rot über die Ampel gelaufen bin, das wird zum Glück darauf keinen Einfluss haben.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Maike zum Hoff.
Was hat euch gefallen und was können wir noch besser machen? Schreibt uns an großefragen@mdr.de.